Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Der PR-Journal-Podcast ist wieder da mit der Februar-Ausgabe. Ein herzliches Hallo, mein Name ist Gerrit Zinicke und zusammen mit meiner lieben Kollegin Ariane Stahn und dem Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, haben wir wieder viele, viele schöne Themen zusammengefasst. Es geht unter anderem um das PR-Kreativ-Ranking. Wir haben einen Rückblick auf die Bundestagswahl mit dem Fokus auf die Social-Media-Arbeit der Parteien und wir analysieren die Pressearbeit von Startups. Alles das. Unter anderem haben wir dann noch Mirjam Berle mit dem Chancenkompass, den Interview des Monats mit der neuen Präsidentin der Deutschen Public Relations Gesellschaft als Gästin, Sabine Klausecker. Mit ihr spricht Thomas Dillmann unter anderem über das Bemühen der neuen Präsidentin, die DPRG politischer, vernetzter und auch innovativer zu machen. Bevor wir aber so richtig in die Themen reinsteigen, kommt jetzt meine liebe Kollegin Ariane Stahn mit den wichtigsten Neuheiten aus der PR-Welt.
PR News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Christiane Ribeiro leitet ab März die globale Kommunikation von Siemens. Christiane Ribeiro Gomeres-Höfer wird mit Wirkung zum 1. März neue Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation bei Siemens München. In dieser Funktion wird sie direkt an Roland Busch, den CEO der Siemens AG, berichten. Ribeiro tritt die Nachfolge von Lynette Jackson an, die seit Oktober 2021 die weltweite Kommunikation von Siemens verantwortete und sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Lisa Schiffgens startet bei Mann und Hummel. Lisa Schiffgens hat mit Wirkung vom 1. Februar die Aufgabe als neue Direktorin Corporate Relations bei Mann und Hummel in Ludwigsburg übernommen, einem führenden Unternehmen im Bereich der Filtrationstechnologie. Schiffgens wird in ihrer neuen Funktion die interne und externe Kommunikation verantworten und an Chief Marketing Officer Geraldine Tenten berichten. Zuletzt war sie für die Mercedes-Benz AG tätig. Tore Prang leitet Kommunikation und Politik bei der Aurubis AG. Tore Prang ist seit Mitte Januar 2025 neuer Vice President für die Bereiche Corporate Communications, External Affairs, Social Engagement und Event Management des Multimetall-Konzerns Aurubis AG in Hamburg. Die Aufgabenbereiche der Stelle des im MDAX gelisteten Unternehmens wurden neu gestaltet. Er berichtet in dieser Position an Aurubis CEO Thoralf Haag. Betty Kies kehrt C&A den Rücken. Nach 4 Jahren als Head of Corporate Communications Europe beim Düsseldorfer Bekleidungskonzern C&A gibt Betty Kies die Leitung der Unternehmenskommunikation ab. Im April 2021 war sie von E.ON zu C&A gewechselt. Bei LinkedIn gab sie am 13. Februar ihren Entschluss bekannt. Einen Grund für ihre Entscheidung teilte sie nicht mit. Und dann gibt es noch 2 Todesfälle zu vermelden. FDI Consulting trauert um früheren Chairman. Michael Reinhardt ist tot, der frühere Partner der Ahrens und Behrendt Gruppe, heute A&B One und später dann langjährige Deutschlandchef und Chairman der Frankfurter Beratung FDI Consulting Strategic Communications, ist zu Beginn der 5. Kalenderwoche 2025 völlig unerwartet im Alter von 69 Jahren in Kronberg im Taunus verstorben. Ex-Kommunikationschef der Telekom erlebt Krebsleiden. Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim trauert um ihren Geschäftsleiter Kommunikation Christian Frommert. Er starb am 4. Februar im Alter von 58 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das gab der Verein unter Berufung auf die Familie Frommerts bekannt. Frommert war seit knapp 12 Jahren als Mediendirektor für die TSG Hoffenheim tätig und galt als Vertrauter von Clubmäzen Dietmar Hopp. Zuvor war Frommert in den 2000er Jahren unter anderem Kommunikationschef der Telekom und in dieser Rolle auch Kommunikationschef des Radsportteams Telekom. Frommert war es dann auch, der 2006 den Dopingskandal des Radprofis Jan Ullrich moderierte.
Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Wir möchten auf 2 exklusive Möglichkeiten für Agenturen hinweisen, die ihre Sichtbarkeit erhöhen möchten. Erstens können alle Gewinner des PR-Kreativ-Rankings das begehrte Siegel für nur 300 Euro erwerben. Ein Zeichen für Kreativität und Exzellenz. Zweitens habt ihr die Chance, sich bereits jetzt Werbeplätze im Sondernewsletter für das PR-Journal-Agentur-Ranking im Mai zu sichern. Dieser erreicht zahlreiche Entscheider und Experten. Die Plätze sind begrenzt. Also jetzt schnell zugreifen. Für Buchungen wendet euch bitte gerne an Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de.
Top-Thema des Monats.
Und an dieser Stelle darf ich wieder ein herzliches Hallo sagen an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals. Hi Thomas.
Hallo Gerrit, ich grüße dich.
Wir haben viele, viele Themen. Unter anderem geht es um das PR-Kreativ-Ranking 2025. Wir haben einen Rückblick auf die Bundestagswahl mit dem Fokus auf die Social-Media-Arbeit der Parteien. Und es geht um eine Analyse der Pressearbeit von Startups. Thomas, wir legen los mit Thema Nummer 1. Im letzten Podcast Ende Januar haben wir schon einen Ausblick auf das neue PR-Kreativ-Ranking des PR-Journals gegeben. Jetzt ist es erschienen. Was ist herausgekommen?
Ja, neben der Tatsache, dass rund 220 PR- und Kommunikationsagenturen in die Wertung gelangt sind, gab es auch viel positive Resonanz aus der Branche. Wir haben uns in Verlag und Redaktion sehr darüber gefreut, dass unser Leitgedanke eben auch verstanden wurde. So wurde bei LinkedIn häufig herausgestellt und anerkannt, dass es uns gelungen ist, die kreative Leistung der Agenturen mit PR-DNA wieder in den Blickpunkt gerückt zu haben. Und Kreativität ist eben ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Kommunikation, der aber zuletzt fast eben nur in den klassischen Werberankings gewürdigt wurde. Und daher haben wir uns ja jetzt auch entschieden, dieses Ranking wieder neu ins Leben zu rufen, um die kreativen Leistungen der PR- und Kommunikationsagenturen sichtbar zu machen.
Ja, wie habt ihr das Ranking konkret erstellt?
Das Steering Committee mit Simon Gebauer von Observer, den Branchenexperten Robert Heuer und Petra Sammer sowie das Team vom PR-Journal hat insgesamt 14 nationale und internationale Awards ausgewertet und die Auswahl der Preise, die Gewichtung der Kategorien und das Punktesystem wurden von uns eben im Vorhinein festgelegt und je nach Award und Platzierung wurden dann Punkte vergeben, etwa für Siege, für Finalplätze und eben Shortlist-Platzierungen. Und dadurch konnten wir ein faires und objektives Ranking erstellen, so wie wir meinen, dass vor allem, und das will ich jetzt eben nochmal betonen, die PR-Awards und die PR-Kategorien in den Wettbewerben hochgewichtet hat.
Und Thomas, gewonnen hat aber Jung von Matt. Das ist ja eigentlich eine Agentur, die eher wenig PR-DNA hat, ne?
Ja, das ist richtig. Aber eben nur knapp gewonnen, denn wirklich mit wenigen Punkten Abstand dahinter liegt MSL Germany, also eine PR-Agentur. Und wenn man mal das ganze Tableau anschaut, dann ist es eben so, dass 8 der 10 führenden Agenturen eine klare PR-DNA haben. Und daraus dürfen wir eben schließen. Und das ist, wie gesagt, in den Kommentierungen auf LinkedIn auch anerkannt worden, dass es uns gelungen ist, eine Auswahl zu treffen, die eben die PR-Kreativität zum Vorschein kommen lässt. Und insgesamt ist sichtbar geworden, dass klassische PR-Agenturen ihre kreativen Kompetenzen weiter ausbauen und eben auch verstärkt in innovative Kommunikationsstrategien investieren. Ja, und gleichzeitig bleibt natürlich die Konkurrenz durch die Kreativagenturen hoch, sodass PR-Agenturen ihre Stärken eben gezielt ausspielen müssen, um sich zu behaupten. Denn ja, Kreativagenturen sind schon längst nicht mehr nur eben in ihrem eigenen, früher sagte man im klassischen Werbebereich tätig, sondern spielen eben auch in PR und Kommunikation eine immer größere Rolle. Sie haben oft eine hohe Innovationskraft, das muss man natürlich anerkennen, und setzen starke visuelle und digitale Konzepte um. Aber das bedeutet eben für PR-Agenturen, dass sie sich weiterentwickeln müssen, auch kreative Impulse setzen müssen und ihre strategische Kommunikationskompetenz mit kreativen Ideen kombinieren müssen.
Das PR-Kreativ-Ranking soll ja auch als Inspiration für die Branche dienen. Was können denn PR-Agenturen aus den Ergebnissen für ihre zukünftige Arbeit mitnehmen?
Ja, wir glauben, dass das Ranking zeigt, dass Kreativität in der PR nicht nur möglich ist, sondern eben auch notwendig ist, um in der heutigen Kommunikationslandschaft erfolgreich zu sein. Und Inspiration kann man sich dabei sicher von den Gewinnerkampagnen holen. Sie zeigen, wie man mit Storytelling, mit innovativen Medienformaten, mit strategischer Kreativität große Wirkung erzielt. Also PR-Agenturen sollten sich eben nicht nur auf die klassischen Disziplinen wie klassische Medienarbeit konzentrieren, sondern kreative und integrierte Kommunikationslösungen entwickeln. Und das geschieht ja auch schon lange.
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einblicke. Wer noch mehr zum PR-Kreativ-Ranking erfahren möchte, der findet natürlich mehr Infos auf der PR-Journal-Webseite. Und dazu gibt es auch noch weitere Einschätzungen und lesenswerte Kommentare von Verleger Ernst Primosch sowie den Branchenexperten Robert Heuer und Petra Sammer. Die Internetadresse nochmal pr-journal.de, also unbedingt reinklicken, lohnt sich wie immer. Thema Nummer zwei, wir schauen auf die Bundestagswahl mit einem Fokus auf die Social-Media-Arbeit der Parteien. Darüber wollen wir jetzt reden. Thomas, vergangenen Sonntag haben wir abgestimmt mit einer hohen Wahlbeteiligung von über 82%. Bei den ersten Analysen ist deutlich geworden, dass neben den inhaltlichen Fragen und Positionen die Social-Media-Arbeit der Parteien im Wahlkampf eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat. Darauf wollen wir jetzt schauen.
Ja, gerne, denn auch schon während des Wahlkampfes wurde in verschiedenen Analysen deutlich, und das ist ja in diesen Zeiten schon auch keine Neuigkeit mehr, dass die Social-Media-Arbeit der Parteien natürlich eine sehr starke Bedeutung für diesen Wahlkampf hatte und dass eben AfD und Linke hier besonders intensiv diese Kanäle bespielt haben und deswegen auch besonders erfolgreich waren. Und noch während des Wahlkampfes hatten wir Analysen von Metricool gebracht, die eben sehr deutlich gemacht haben, dass Social Media aus der politischen Kommunikation jetzt auch nicht mehr wegzudenken ist. Und Metricool ist ein Unternehmen, das da ein Allround-Tool entwickelt hat für die Analyse, Planung und Verwaltung von Social Media Inhalten. Und die haben uns ihre Analysen zwischendurch schon vorgestellt.
Und was ist denn jetzt bei der Analyse des Wahlergebnisses aber konkret herausgekommen?
Ja, PR-Journal-Autor Wolfgang Griepentrog hat darauf verwiesen. Er hat sogar gesagt, dass die politische Kommunikation zunehmend online stattfindet. Und dabei nutzen die etablierten Parteien digitale Plattformen allerdings deutlich weniger. Und der Erfolg der AfD und der Linken zeigt eben, dass Social Media ja möglicherweise effektiver ist, als klassische Wahlkampfveranstaltungen es sein können. Und er verweist auf das Beispiel der linken Politikerin Heidi Reicheneck, die eben zeigt, welch enormes Mobilisierungspotenzial in den digitalen Strategien liegt.
Und dazu gab es ja auch eine Analyse von Unizepta, über die ihr ja auch berichtet habt.
Genau, die Analyse vom Media Intelligence Unternehmen Unizepta zeigt, dass insbesondere die Social Media Plattform TikTok eine ganz zentrale Rolle in der digitalen Wahlkampfkommunikation gespielt hat, während eben schon genannt die AfD und die Linke hier Erfolge verzeichneten, blieb die mediale Berichterstattung in Online-Medien von traditionellen Parteien dominiert.
TikTok hat also jetzt eine Schlüsselrolle eingenommen. Warum ist das so?
Naja, TikTok hat sich als Plattform mit der höchsten Nutzerbeteiligung erwiesen. Also 41% aller Nutzerreaktionen im Wahlkampf entfielen auf TikTok-Posts. Und die App bietet eben kurze, emotionale Inhalte, die viral gehen können. Und nach Meinung der Experten ist das dann eben ideal für politische Botschaften und eben auch die Mobilisierung.
Ja, heißt das so, klassische Medien verlieren an Bedeutung?
Ja und nein. Klassische Medien bleiben weiter wichtig für das Agenda-Setting, aber Social Media kann die Berichterstattung ergänzen oder sogar kompensieren. Und wer eben online stark ist, kann auch ohne TV-Präsenz breite Zielgruppen erreichen.
Was bedeutet denn das für künftige Wahlkämpfe?
Die Social Media-Dynamik jetzt in diesem Bundestagswahlkampf zeigt deutlich, es geht eben nicht nur um Reichweite, sondern auch um Engagement, also um Interaktion. Parteien und Spitzenpolitiker, die plattformspezifische Strategien nutzen und auf relevante oder eben auch teils polarisierende Inhalte setzen, konnten ihre digitale Sichtbarkeit erheblich steigern. Und besonders Politiker mit klaren Botschaften und direkter Ansprache profitieren dann eben von hohen Engagementraten. Und das ist eben ein entscheidender Faktor für die politische Meinungsbildung im digitalen Raum geworden. Und Parteien müssen also jetzt sind gefordert, denke ich, auch für zukünftige Wahlkämpfe, ihre Strategien anzupassen. Wer junge Wähler erreichen will, wird an TikTok nicht mehr vorbeikommen. Und gleichzeitig dürfen aber traditionelle Medien nicht vernachlässigt werden, denn die Balance zwischen digitaler und klassischer Medienstrategie wird entscheidend sein.
Ja, vielen Dank, Thomas. Thema Nummer 3 steht jetzt an, die Analyse der Pressearbeit von Startups. Das PR-Tech Startup Blink hat die Pressearbeit von Startups analysiert. Dabei ist herausgekommen, dass 73% der Pressemitteilungen zu werblich sind. Das ist recht viel, ne?
Ja, und eben auch ärgerlich, sage ich als Journalist. Denn wir Journalisten bevorzugen natürlich neutrale und informative Inhalte. Und wenn Pressemitteilungen einfach zu werblich sind, müssen Redaktionen sie eben stark bearbeiten, wenn sie sie dann überhaupt noch aufgreifen. Und das verringert letztendlich die Chance auf Berichterstattung.
Was sind denn so die typischen Fehler, die Startups in ihren Pressemitteilungen sonst noch so machen?
Naja, die Analyse bringt halt hervor, dass Buzzwords wie innovativ oder Gen AI inflationär gebraucht werden, ohne im richtigen Kontext genannt zu werden. Sicher ist es auch die schlechte Strukturierung, die die Lesbarkeit der Texte erschwert.
Aber es gibt bestimmt auch was Positives in der Pressearbeit von Startups, oder?
Ja, wenn man das so sehen will, dann ist es immerhin so, dass der Nutzen von Zitaten erkannt wurde. Also 90% der Pressemitteilungen enthalten Zitate. Das zeigt eben, dass man sich der Bedeutung direkter Aussagen durchaus bewusst ist. Allerdings ist das eben auch nur dann gut, wenn die Zitate einen echten Mehrwert bieten und nicht ausschließlich der Selbstinszenierung dienen.
Ja, welche Empfehlungen gibt es denn für Startups, um jetzt ihre Pressearbeit zu verbessern? Hast du da was für uns?
Das ist evident und einfach. Wenig Werbung oder möglichst gar keine Werbung, viel Informationen. Eine Pressemitteilung sollte so formuliert sein, dass das Zielmedium sie mit minimalen Anpassungen übernehmen kann. Und ja, eine klare Struktur ist wichtig, wie schon gesagt. Und ja, dieser Einsatz von Buzzwords sollte eben wirklich gut durchdacht sein.
Wichtige Frage: Braucht man als Startup überhaupt noch eine Pressemitteilung im Vergleich zu anderen PR-Instrumenten?
Ja, denn es ist ja so, dass viele Startups Pressemitteilungen quasi auch als einziges PR-Instrument nutzen, eben vor allem im Zusammenhang mit Finanzierungsrunden. Denn dort sind Pressemitteilungen besonders wichtig, aber der journalistische Anspruch wird eben auch vernachlässigt, wie diese Analyse zeigt. Also ein besseres Verständnis redaktioneller Prozesse könnte hier die Wirksamkeit dieser Art von PR deutlich steigern.
Ja, Thomas, vielen Dank.
Sehr gerne, Gerrit.
Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik. Der Chancenkompass ist wieder da, hören wir direkt rein. Heute geht es um die Frage, wie wir durch die Zeiten navigieren können, in denen Schweigen notwendig, aber auch emotional belastend sein kann.
Hallo Mirjam, in deiner neuen Kolumne im Chancenkompass hast du zum Thema gemacht, wie belastend es sein kann, schweigen zu müssen. Also zum Beispiel in Situationen, in denen im eigenen Unternehmen ja, unangenehme Veränderungen anstehen oder gar Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren können. Was rätst du unseren Lesern und Zuhörern, wie sie damit umgehen sollen?
Der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass schweigen müssen und nicht reden dürfen sehr belastend sein kann. Und dadurch sich zu erlauben, dass man mit dieser Situation, mit dieser Belastung irgendeine Form des Umgangs findet. Weil einfach nur es als gegeben hinzunehmen, macht die Belastung ja nur noch größer.
Eine deiner Empfehlungen war es, sich selbst Inseln der Stabilität zu schaffen. Was meinst du damit?
Eine Insel zu finden, eine Möglichkeit zu finden für mich selbst, wo ich mit dieser Belastung, mit dieser Situation umgehen kann und wo ich möglicherweise auch Gedanken wieder loswerde. Also ich mache mal ein Beispiel. Für mich sind diese Inseln der Stabilität tatsächlich einfach laufen zu gehen, also in Bewegung zu kommen, meinen Körper zu bewegen, um dadurch gefühlt und für mich wahrgenommen von dieser Belastung wieder was loszuwerden, ohne dass ich jetzt laut über die Dinge rede, die ich im Kopf habe. Aber dadurch kriege ich eine Stabilität zurück, die es mir wieder ermöglicht, mit diesem Druck und mit dieser Belastung im Kopf umgehen zu können, leichter umgehen zu können.
Aber ist das nicht einfach nur Ablenkung?
Nee, das glaube ich nicht, dass es Ablenkung ist. Es ist, ich glaube, es ist eine Art des Verarbeitens, weil unser Körper, also die Bewegung in unserem Körper immer schon in der Evolution für uns was ist, was ganz klar dazugehört. Das heißt, wir bewegen uns, um Nahrung zu finden. Wir bewegen uns, um vor Dingen zu fliehen, um vor Dingen Distanz einzunehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass es nicht nur ein Ablenken ist, sondern es ist eine Art des Verarbeitens.
Ja, Miriam, vielen Dank. Soweit der Einblick in den neuen Chancenkompass. Dieser und alle bisher erschienenen Beiträge sind auf der PR-Journal-Website in der Rubrik Chancenkompass zu finden. Kommunikationsprofis finden hier sicher wertvolle Hilfestellung für sich selbst. Vielen Dank.
Danke dir.
Auf ein Wort mit.
Kommen wir zum Interview des Monats. Da hat der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann die neue Vorsitzende der Deutschen Public Relations Gesellschaft, kurz DPRG, zu Gast. Sie war lange auf Bundes- und Landesebene für den Berufsverband der PR-Leute tätig. Im Sommer 23 hat sie eine Pause eingelegt. Nun ist sie wieder da und das auch als Präsidentin. Ende 24 wurde sie gewählt. Im Podcast-Interview mit Thomas Dillmann spricht sie unter anderem darüber, wie die DPRG politischer, vernetzter und innovativer werden kann. Hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem insgesamt circa halbstündigen Interview.
Jetzt sind Sie an der Spitze. Was wird aus der DPRG? Was soll Ihrer Meinung nach aus der DPRG werden? Ein Netzwerk bleiben? Eine Art stärkere Interessenvertretung? Wie würden Sie das charakterisieren wollen?
Meiner Meinung nach kann und sollte die DPRG politischer, vernetzter und auch innovativer werden. Das ist sozusagen der Dreiklang, den ich hier gerne mal anbringen möchte.
Vernetzter, politischer und innovativer.
Genau, mit innovativer, das meine ich so im dreifachen Sinne. Zum einen brauchen wir noch mehr Programme für Young Professionals. Die Babyboomer gehen so langsam in Rente. Die nächste Generation von Kommunikationstalenten muss begleitet werden. Das möchten wir gerne übernehmen als Verband. Das möchten wir noch stärker in den Fokus rücken.
Vielleicht auch abgeholt werden erstmal.
Ja, sehr guter Punkt, Herr Dillmann. Sehr guter Punkt. Wir müssen auch verstehen, was die Needs dieser Generation sind und dass wir ihnen noch mehr etwas anbieten können, was sie auch interessiert und was sie weiterbringt. Das sehe ich auf alle Fälle als unsere Aufgabe. Zweitens, wenn man auf die DAX 40 Unternehmen schaut, dann sind das zu 95% Unternehmen, die vor 1990 gegründet worden sind. Und das entspricht auch unserer Mitgliederstruktur. Das heißt, wir haben zu wenig Mitglieder aus dem Startup-Bereich und wir haben zu wenig Kommunikationsleute, denen wir irgendetwas anbieten können, was sie interessiert. Auch hier müssen wir eine Expedition starten und herausfinden, was uns...
Schönes Bild, Expedition.
Ja, das meine ich auch wirklich so. Wir möchten verstehen, was die Kommunikationsleute der Startup-Unternehmen brauchen, wo wir ihnen helfen können und wo umgekehrt wir auch von ihnen lernen können. Weil Kommunikation in Startup-Unternehmen, und das sage ich jetzt mal als Berlinerin, weil ich viele von denen beobachte und auch teilweise für sie arbeite, das funktioniert anders als in etablierten Unternehmen und das möchte ich gar nicht bewerten. Es ist eine andere Arbeit, sie ist schneller, sie ist disziplinübergreifender, sie ist viel zielorientierter und das sind ja alles ganz spannende Themen und Ziele auch für die DPRG, sich hier auch weiter zu erneuern. Und die dritte Innovationsthematik, die ganz klar auf der Hand liegt, ist AI, generative AI, die natürlich für uns, für unsere Branche, die schickt sich gerade an, unsere Arbeit komplett zu verändern. Und zwar nicht nur im Sinne von ChatGPT und Erleichterung im Texten von Stücken, von Reportagen, von Pressemitteilungen, sondern auch in Filmen, in Anzeigenmotiven. Das ist sehr, sehr weitgreifend. Und ich glaube, wir als DPRG haben ganz dringend die Aufgabe, diese Transformation zu begleiten, Schulungsangebote zu bieten unseren Mitgliedern und auch zu verstehen, dass die AI zukünftig als Kollege, als Kollegin mit im Projekt ständig aktiv sein wird.
Da liegt aber ein großes Feld, denn nicht zuletzt hat ja PR-Professor Zerfass bei ihrem Take-Off auch nochmal darauf hingewiesen, dass es dort auch auf Seiten der Kommunikationsfachleute eine gewisse Zurückhaltung gibt, dass man also Angst hat vor einer zu schnellen Entwicklung und damit auch wieder indirekt vor einem Scheitern. Wie wollen Sie dem begegnen?
Zunächst mal gilt es zu analysieren, was der Markt im Moment aktuell hergibt, wie die Entwicklungen sind, wie die Anwendungsfälle sind, wie Iterationen sind, wie man auch Qualität herstellen kann für die eigene Arbeit, wie sich Prozesse, Methodiken und auch Arbeitsstrukturen verändern mit der AI, mit der KI. Das untersuchen wir zum einen im Arbeitskreis Digitales bei uns. Die sind da sehr aktiv. Auch gerade beim Takeoff hatten sie wieder einen Slot zu dem Thema. Das heißt, wir monitoren die aktuelle Entwicklung. Und wir werden uns auch dieses Jahr erstmals mit dem Big Bang Festival, wenn wir kooperieren, und werden da eine Transformationsbühne bespielen.
Könnt ihr mal erklären, Big Bang Festival?
Das Big Bang Festival ist ein KI-Festival, das findet im September in Berlin statt. Da kommen 1000 Leute hin, die sich mit dem Thema KI beschäftigen wollen. Und das ist ein sehr großes Event, wo wir in diesem Jahr erstmalig Partner sind als DPRG und wie gesagt eine Transformationsbühne bespielen, weil die Transformation, sprich die Veränderung, die wir alle durchlaufen in unserem Job, in unserer Art zu arbeiten, mit unserem Mindset, die ist natürlich sehr wichtig als Basis dafür, damit KI in irgendeiner Art und Weise auch von uns als Branche angenommen werden kann. Und ich glaube, die Vorbehalte, die Herr Zerfers auch angesprochen hat, die befinden sich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja vor allem in der älteren Generation, in den älteren Chefetagen der Kommunikationsabteilungen. Und da fehlen auch teilweise die entsprechenden Schulungsangebote. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die sehr schnell nachwachsen werden. Also ich beobachte auch den Markt und sehe auch da neue Institute, neue Player, die genau auch für diese Zielgruppe, zu der ich ja letztendlich auch gehöre, interessante Angebote haben, sich damit auch zu beschäftigen.
Soweit der kleine Ausschnitt aus dem Podcast-Interview, das dann am Montag, dem 3. Februar, auch in voller Länge erscheint. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, hier unbedingt auf Folgen drücken, dann werdet ihr automatisch darüber auch informiert und unbedingt am Montag wieder reinschauen.
Karrieresprungbrett.
Und zum Abschluss des Podcasts haben wir natürlich wie immer unsere kleine Jobbörse für euch. Die ProCredit Holding AG, eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen und für Retail-Kunden, sucht zur Unterstützung des Teams Group Communications in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine motivierte Fachexpertin oder einen motivierten Fachexperten im Bereich Public Relations. Die Hoffmann Agency Dach GmbH ist Teil der globalen inhabergeführten Hoffmann Agency Gruppe, die sich auf integrierte Kommunikation und strategische PR spezialisiert hat. Die Agentur sucht als kreativen Kopf mit Leidenschaft für B2B-Tech PR in München einen Kommunikationsberater. Markenzeichen Storysellers sucht für den Standort in Frankfurt am Main Unterstützung für das PR-Team. Die Agentur unterstützt ihre Kunden mit erfolgreichen Strategien, integrierten Kommunikationskonzepten und gezieltem Storytelling bei der Erreichung ihrer Business-Ziele und sucht einen Junior-PR-Berater. Alle Jobs gelten für männlich, weiblich, divers und es gibt noch viel, viel mehr. Schaut einfach mal rein unter jobs.pr-journal.de. Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Wir möchten auf zwei exklusive Möglichkeiten für Agenturen hinweisen, die ihre Sichtbarkeit erhöhen möchten. Erstens können alle Gewinner des PR-Kreativ-Rankings das begehrte Siegel für nur 300 Euro erwerben, ein Zeichen für Kreativität und Exzellenz. Zweitens habt ihr die Chance, sich bereits jetzt Werbeplätze im Sondernewsletter für das PR-Journal Agentur-Ranking im Mai zu sichern. Dieser erreicht zahlreiche Entscheider und Experten. Die Plätze sind begrenzt. Also jetzt schnell zugreifen. Für Buchungen wendet euch bitte gerne an Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de. Da bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Gerrit Zienicke. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de